Okay, soll ich euch mal einen Running Gag erzählen? Gestern Abend ruft der Frank bei mir an. Ich denke so, der Frank, warum ruft der mich denn an? Ist immer schön, wenn Frank anruft. Ich gehe ran und sage, Frank, was los? Da sagt er, sag mal, predigst du morgen? Und ich so, ja, wieso? Und er lacht sich einfach nur kaputt. Hat er gesagt, du, meine Frau hat mir gesagt, morgen ist die ganze Innenstadt abgesperrt, der Florian, der predigt doch sicher wieder. Und das ist ein Running Gag. Immer wenn es in Berlin einen Lauf gibt, ich sitze mittendrin, dann predige ich. Wieso? Ich weiß es nicht. Auch, das ist inzwischen so bekannt, dass sogar Daniel mich dann auch angeschrieben hat und informiert hat. Weil einmal ist tatsächlich passiert, da bin ich morgens los, ich setze mich ins Auto und wisst ihr, was das für ein unangenehmes Gefühl ist? Du biegst um die Ecke, Straßensperre, du denkst so, oh nein. Du fährst weiter, biegst wieder um die Ecke, wieder Straßensperre, du denkst, okay, hier muss es irgendwo rausgehen. Und dann stellst du fest, es geht nicht raus. Also was tun irgendwie? U-Bahn, Taxi, keine Ahnung. Einmal war ich eine Viertelstunde zu spät hier. Ja, danke, Birgit, dass du das deinem Mann eingegeben hast, mich zu informieren. Also bin ich heute Morgen schon um 8.30 Uhr losgefahren. So, am Freitag hatte ich Besuch. Der Samir ist zu mir nach Hause gekommen und ich habe Abendessen gekocht. Es war so, naja, konnte es essen. Und nach dem Essen haben wir uns gemeinsam auf die Couch gesetzt und dann haben wir uns unterhalten. Und das Interessante, Samia und Jimena und ich, wir kennen uns tatsächlich noch gar nicht so tief, obwohl wir seit 20 Jahren gemeinsam hier in dieser Gemeinde sind. Und Sami hat vorgeschlagen, hey, lass uns doch einfach mal unsere Bekehrungsgeschichte uns gegenseitig erzählen. Weil das ist doch tatsächlich so etwas... Da lernt man so ein bisschen was von dem Herz des anderen kennen. Und wir hatten natürlich eine super Zeit gemeinsam. Um 23 Uhr abends hat er sich dann aufs Rad gesetzt und ist losgeradelt zu sich nach Hause eine Dreiviertelstunde. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich ihn da so lange festgequatscht habe. Aber wir hatten eine gute Zeit. Und es ist auch immer wieder gut, sich selber zurückzuerinnern an die Zeit und an die Gedankengänge, die man hatte, die ich hatte vor fast 20 Jahren jetzt, kurz vor meiner Taufe und die Entscheidungen, die ich damals getroffen habe. Interessanterweise war es für mich als Jugendlicher sehr schnell klar, entweder werde ich irgendwann mal Atheist sein oder bleiben oder ich werde Mönch werden. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, ob es Gott wohl gibt oder nicht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, naja, wahrscheinlich gibt es Gott nicht, wenn ich mir so die Welt anschaue. Das ist auch eine gefallene Welt. Aber falls es ihn doch gibt, diesen Gott, dann verdanke ich ihm mein Leben. Dann hat er mich geschaffen und dann hat er sicherlich auch einen Grund, warum er mich geschaffen hat. Dann bin ich für ihn auf dieser Welt. Ergo wäre das einzig Vernünftige, dann ein Mönch zu werden, damit ich wirklich mein Leben ihm widmen kann. Warum ein Mönch? Damals waren das in meinen Augen die Menschen, die wahrhaft für Gott gelebt haben, die wahrhaft ihr Leben für Gott eingesetzt haben. Ich war auch mal als Jugendlicher in einem Kloster für eine Woche, in einem Benediktinerkloster. Das war das Kloster St. Bonifaz mitten in München. Und abgesehen davon, dass ich beeindruckt war, welche Unmengen Bier Mönche trinken können, hat mir echt Respekt eingeflößt damals in dem Alter. Das war wirklich so das Leben, was sie gelebt haben, wie ich mir das Leben eines Menschen vorgestellt habe, der wirklich sein Leben für Gott lebt. Also 5.45 Uhr aufstehen, 6 Uhr das erste Gebet, 7.30 Uhr Morgenmesse, 9 Uhr das zweite Gebet, dann Arbeit, 11.30 Uhr das nächste Gebet und so weiter. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Benediktinermönche wahrscheinlich oder ganz offenbar auch nachts um 1 Uhr und um 4 Uhr aufstehen, um zu beten, um sich dann wieder hinzulegen und weiterzuschlafen. Es gibt ja viele Menschen, die von sich behaupten, dass sie Christen sind. Aber Mönche, das sind wirklich Gläubige. Das habe ich damals gedacht. Und nun 6 Jahre später, nach diesem Erlebnis im Kloster, hat sich für mich herausgestellt, dass es Gott tatsächlich gibt. Und nun bin ich Mönch. Et voilà. Ich bin natürlich kein Mönch wie die Benediktiner aus der Abtei St. Bonifaz, aber in gewisser Weise habe ich auch mein ganzes Leben auf Gott umgestellt. Und ich sehe mich tatsächlich in meinem Herzen als ein Mönch, in gewisser Weise. Mönche gibt es in allen Religionen. Und das, was sie gemein haben, ist oft, dass es gewöhnliche Menschen sind, ganz gewöhnliche Menschen, die sich entschließen, ich will mein Leben komplett für Gott leben. Ich will mein ganzes Leben in den Dienst von Gott stellen. Und bei den Christen ging es so ungefähr in dem 4. Jahrhundert los mit diversen Mönchsbewegungen. Und das hat dazu geführt, dass es dann im Mittelalter mehr und mehr eine Zweiteilung gab bei den Gläubigen. Es gab die, die an Gott geglaubt haben. Und das waren eine ganze Menge, aber dann gab es die Mönche und das waren die wahrhaft heiligen Nachfolger. Die waren wahrhaft hingegeben. Ist das nicht interessant? Es gab eigentlich zwei verschiedene Maßstäbe. Es gab den Maßstab für den normalen, in Anführungszeichen, Christen, von dem hat man erwartet, dass er regelmäßig in die Kirche kommt, dass er keine Sünden begeht oder das auf ein gewisses Level zumindest runterfährt, also ein rechtschaffendes Leben lebt. Und dann gab es die Mönche und die hatten ihren ganz eigenen Satz an Gesetzen und an Regeln und an Dingen, die sie halten mussten und sollten und wollten. Genau, für die einen wurde vielleicht auch durch das Mönchtum der Standard gesenkt. Und für die anderen der Standard angehoben. Was bist du? Mönch oder Fußvolk? Und was sehen wir dazu eigentlich in der Bibel zum Thema Mönch? Ist das das von Gott gewollte System? Auf der einen Seite, nicht zu vergessen, gibt es ja auch den professionellen Klerus. Die Leute, die wirklich ausgebildet sind, eingesetzt sind, die Verantwortung tragen, dann die hingegebene Mönchkaste, also die, die vielleicht normale Menschen sind, die aber wirklich ihr ganzes Leben für Gott hingeben und dann die Normalos. Und bei denen ist man zufrieden, wenn sie einigermaßen regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Und damit komme ich zum heutigen Thema. Ich habe vor 5 Wochen über die Taufe gepredigt und habe beschlossen, ich fange mal so ein bisschen meine eigene kleine Privatserie an. Was glaubt unsere Gemeinde und wieso glaubt sie, was sie glaubt? Weil die Bibel und nicht die Tradition, das soll für uns die Basis sein, für das, was wir glauben, für das, was wir leben. Und damit bin ich heute irgendwie fast selbstverständlich nach dem Thema Taufe beim Thema Nachfolge angekommen oder Jüngerschaft. Wie haben die einfachen, in Anführungszeichen, Gläubigen des ersten Jahrhunderts gelebt? Also die von den Aposteln unterrichtet wurden. Und was können wir von ihnen lernen? Und dazu schauen wir am besten gleich in die Bibel rein und wir schauen uns an, was Paulus dazu sagt, im 2. Korinther 5, Vers 15. 2. Korinther 5, Vers 15. Da sagt Paulus, und er, Jesus, ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Das ist ein kleiner Satz, aber der enthält so viel über das Leben und über unsere Beziehung mit Gott. Deshalb finde ich, ist das eine gute Basis für eine Predigt über Nachfolge. Wir können manchmal so leben, als wäre Gott da, um uns das Leben leicht zu machen. Wir können manchmal so leben, als wäre Gott eine Wunscherfüllungsmaschine für uns. Wir kommen in schwere, herausfordernde Situationen und was machen wir dann? Dann ringen wir im Gebet mit Gott. Gott, hilf mir, unterstütze mich. Hilf mir, einen Job zu bekommen. Hilf mir in meiner Ehe. Hilf mir in der Kindererziehung. Hilf mir, einen guten Tag zu haben. Segne mein Essen. Also Gebet und in schwierigen Situationen zu Gott zu kommen und mit Gott zu ringen, das ist total wichtig. Seine Probleme wirklich mit Bitten und mit Danksagungen vor Gott zu bringen, das ist total wichtig. Wenn wir das nicht machen als Christen, ich meine, wo sollen wir damit sonst hingehen? Aber manchmal können wir dabei Gott so behandeln, als wäre das, um was es geht mit ihm. Als wäre er für uns da. Aber ist nicht eigentlich das Gegenteil der Fall? Es heißt über Jesus im 1. Korinther 1, Verse 16 und 17, denn in ihm, Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Also ich glaube, diese Stelle lässt keinen Zweifel, wer für wen geschaffen wurde. Oder wer für wen da ist. Wir sind durch ihn zu ihm hingeschaffen. Er ist vor allem. Was denkt ihr, wer steht im Zentrum? Wer steht im Zentrum deines Lebens? Du oder Gott? Ist Gott dafür da, dass es dir gut geht? Oder bist du für Gott da, um ihn zu preisen? Das schließt sich interessanterweise nicht gegenseitig aus. Aber die Bibel ist auf jeden Fall klar, wir sind wegen und für Gott da. Jesus ist für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, heißt es, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt wurde. Die Erwartung der Apostel, das können wir aus der Stelle entnehmen, an uns war also, dass wir unser Leben für Jesus beziehungsweise für Gott leben. An wen war diese Erwartung denn gerichtet? Sein Leben für Gott zu leben und nicht nur für sich selbst. War diese Erwartung an die Apostel oder an die Gemeindeleiter ausgesprochen? Oder war das an die wahren Nachfolger, also die, die wirklich beschlossen haben, ich mache einen Unterschied mit meinem Leben. Ich gehe ins Kloster, ich gehe die extra Meile. Gibt es diejenigen und dann einen großen Rest, für die sowas nicht gilt? Ich glaube, dass Lukas 9, Verse 23 und 24 dazu Auskunft gibt. Da heißt es, Jesus sprach, und es fängt an, da sprach er zu allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Was bedeutet es, sich selbst zu verleugnen? Ich glaube, da kann man sich viele Gedanken drüber machen, das kann man ausstudieren. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt des sich selber Verleugnens ist, dass wir unser menschliches Grundverständnis ablegen, dass sich die ganze Welt um uns dreht und dass sich die ganze Welt um uns zu drehen hat. Und dass wir einsehen, dass der Mittelpunkt unseres eigenen Lebens stattdessen Gott ist und Gott sein sollte. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil davon, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Und die Stelle richtet sich definitiv an alle Gläubigen. Ich glaube, Gott macht keinen Unterschied an der Stelle zwischen dem sogenannten Klerus, den Professionellen sozusagen und den Mönchen und den in Anführungszeichen einfachen Christen. Der Maßstab ist für alle gleich, der Maßstab ist für alle gleich hoch. Und dieser Gedanke, sein Leben nicht für sich selbst zu leben, sondern für etwas anderes, das ist ein Gedanke, der heutzutage für viele furchteinflößend ist. Machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, wenn ich mich hier vorne hinstelle und das sage, gibt es viele, die sich das anhören oder die sich das im Internet anschauen und die dann sagen so, wow, Das ist einfach so, unsere Gesellschaft ist geprägt von dem Leitsatz, unterm Strich bin ich. Das ist das Zentrale, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Unterm Strich muss es sich für mich lohnen. Jetzt kommt da jemand und verkündet etwas, wo ich nicht sehe, dass es sich unterm Strich für mich lohnt, weil es nicht um mich geht. Das ist schwer. Meine Erfahrung ist, dass jemand, der nicht an Gott glaubt und hört, wie jemand das erzählt, der vielleicht sein Kind ist oder sein Freund ist, dass es bei dem Angst um denjenigen auslöst. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt, ich sag mal halbgläubig, die im Prinzip glauben, dass Christentum was Gutes ist, was wirklich Gutes ist. Aber wenn man so tiefer bohrt, eigentlich, ja, die Existenz Gottes, das ist doch vielleicht eher ein Prinzip. Wenn die sowas hören, dann sagen sie, das ist radikal. Das ist radikal. Dass Gott das Zentrum ist, das ist radikal. Aber wenn es tatsächlich Gott gibt, wenn er tatsächlich all das geschaffen hat, was du gerade siehst, ja, ist das nicht die einzig logische Konsequenz? Was bedeutet das für unsere Gemeinde? Ich glaube, einmal bedeutet es, dass wir alle gleich sind. Ja, es gibt keinen Würdenträger mit feiner Kleidung oder schwarze Anzugträger, denen die erste Reihe gehört bei uns. Ich predige heute. Ich bin ein Mitglied des Gemeinderats. Aber deshalb gibt es für mich ja keinen anderen Maßstab für jemanden wie für jemanden anders hier in dieser Gemeinde. Ich meine, selbstverständlich, wenn ich predige, sollte ich auch leben, was ich rede. Ja, und wenn ich das nicht tue, dann sollte ich aufhören zu predigen. Wenn ich im Gemeinderat leite, dann sollte ich das wirklich mit Liebe tun. Und wenn ich das nicht tue, dann sollte ich lieber aufhören, die Gemeinde zu leiten. Aber ansonsten, es gibt ja keinen anderen Maßstab für mich oder für jemanden anders. Wir sind gleich vor Gott. Und ich mag an unserer Gemeinde, dass die Tatsache, wie viele Leute hier vorne stehen und predigen, begrüßen, Abendmahl machen und was zu sagen haben, das ist einfach, weil jeder von uns was zu sagen hat. Und ich möchte auch euch ermutigen, wenn ihr denkt, ihr habt was zu sagen, dann sagt was. Dann bringt euch ein, dann kommt nach vorne, dann beteiligt euch. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns über jeden, der hier vorkommt und der was zu sagen hat über Gott und über Gottes Wort. Denn wir sind alle einfach nur Schüler von Jesus. Ich kann mich erinnern, wie inspirierend das für mich war, als ich das studiert habe, das Thema Jüngerschaft und Nachfolge, und dann verstanden habe, Christen ist gleich Jünger, ist gleich Schüler. Die Bedeutung von Jünger ist ein Schüler. Das Wort Jünger, habe ich gehört, kommt in der Bibel 230 Mal vor in diesem Kontext. Das Wort Christ dagegen 3 Mal. Und wenn es vorkommt, das Wort Christ, dann nur, weil andere so die Jünger genannt haben. So, das heißt, damals im ersten Jahrhundert, die Menschen haben gesagt, ich bin ein Schüler, ich bin ein Schüler, ich bin ein Schüler von Jesus. Ist das nicht inspirierend? Ich bin jemand, der lernt. Und jemand, der nicht mehr lernt, der ist dann auch irgendwann kein Schüler mehr. Der Begriff Christ dagegen ist irgendwie sowas Statisches, finde ich. Das ist wie ein Titel. Ich bin ein Christ. Das ist wie so ein Stempel auf die Stirn. Bist du noch Schüler? Ich glaube, wenn wir älter werden, und wir viele von uns in der Gemeinde, wir werden älter, wir werden reifer. Auch ich habe die 40 längst geknackt. Sogar meine Kinder müssen nachdenken, wie alt der Papa denn jetzt ist. Vielleicht mal ein Test für dich und für mich. Trauen sich deine Freunde und die Geschwister um dich herum mit einer herausfordernden Sache an dich ranzugehen? Oder halten sie sich vielleicht eher zurück, weil sie Angst haben, dich zu verletzen? Schaffst du ein Klima, dass die Leute um sich herum sich so fühlen, ja, dem kann ich was sagen, wenn ich den Eindruck habe, er geht in die falsche Richtung? Oder ist es so, dass sie denken so, ich will seine Gefühle nicht verletzen? Überleg dir das mal für dich. Wo stehst du da? Was für ein Umfeld schaffst du um dich herum? Weil wenn jemand anderes kommt und dir was sagt und du bist ein wahrhafter Schüler, ist doch eine Chance zu lernen. Schlimm der Tag, an dem wir aufhören zuzuhören, was andere zu sagen haben, weil dann sind wir keine Schüler mehr. So, was hat im Neuen Testament einen Jünger von Jesus, einen Schüler von Jesus ausgezeichnet? Ich habe hier ein paar Beispiele aus der Zeit, als Jesus noch bei ihnen war. Und wir sehen als allererstes mal das Hauptcharakteristikum eines Jüngers, glaube ich, wenn man reinschaut, ist, sie sind Jesus nachgefolgt. Und zwar wirklich ganz physisch. Markus 1, Vers 16 bis 20. Da sehen wir die ersten Jünger. Als er, Jesus, aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas. Simons Bruder, genau, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass das nicht die erste Begegnung von Jesus mit diesen Menschen war. Die sind ihm tatsächlich vorher schon begegnet. Andreas beispielsweise war ein Schüler von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer hatte ihn auf Jesus hingewiesen. Und daraufhin ist er zu Jesus hingegangen und hatte ihn gefragt, wer bist du? Wo wohnst du? Also sie wussten, wer Jesus ist. Es war also nicht so, dass da ein völlig Fremder langgegangen ist und sie sind vom Geist ergriffen worden und sind aufgestanden und sind ihm einfach nachgelaufen wie Schafe. Nein, sie wussten, wer er war, für was er stand. Aber als er gekommen ist und gesagt hat, komm, folge mir, da sind sie aufgestanden. Sie haben ihre Familie zurückgelassen, sie haben ihren Beruf zurückgelassen und sie sind ihm einfach nachgefolgt. Und man hat gesehen, Jesus nachzufolgen, das ist ihr neuer Lebenszweck. Wir können heute Jesus nicht mehr physisch nachfolgen wie damals. Das wäre auch schlecht. Es gibt zu viele von uns. Wir können ihm nicht alle hinterherlaufen physisch. Aber auch heute, glaube ich, müssen wir unsere Lebensentscheidungen treffen. Zum Beispiel zum Thema Beruf oder wo wir wohnen. Genauso wie die Jünger es damals getroffen haben, indem wir dem Ruf von Jesus nachfolgen. Ich habe nach meinem Uni-Abschluss 8 Monate lang einen Job gesucht. Und das war zumindest für mich sehr lang und es war nicht leicht. Und ich habe Jobangebote bekommen in Hamburg und in Nürnberg und in Erlangen, obwohl ich mich da nie beworben hatte. Aber nie war es in Berlin. Und trotzdem war für mich klar, ich bleibe in Berlin, weil hier ist meine geistliche Familie. Ich wusste, für mich bedeutet Nachfolge, hier zu bleiben, auch wenn ich dann lange warten muss auf einen Job. Und ich glaube tatsächlich, der Ort, an dem wir leben oder auch den Beruf, den wir ausüben, das ist wirklich auch etwas, glaube ich, wo es immer wichtig ist, dass wir das an Jesus und an dem, was wir von ihm hören, ausrichten. Zweiter Punkt, wie Jünger gelebt haben. Wer Jesus liebt, hält sich an sein Vorbild. 1. Johannes 2, Vers 3 bis 6. 1. Johannes 2, Vers 3 bis 6. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in ihm ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm ist, der soll so leben, wie er gelebt hat. Wer sagt, dass er in ihm ist, der soll so leben, wie er gelebt hat. Wie hat Jesus gelebt? Jesus war ein mittelloser Wanderprediger, der durch die Gegend gezogen ist und der die Botschaft vom Königreich gepredigt hat. Er ist nach ungefähr 2,5 Jahren öffentlicher Lehre für seine Aussagen hingerichtet worden. Das sind ganz offenbar nicht die Dinge, die wir genauso leben sollen wie Jesus. Das ist auch nicht das, was, wenn wir in die Bibel schauen, was die ersten Christen verstanden haben. Sicher, es wird immer Leute geben, die genauso leben, die durch die Gegend ziehen, mittellos sind und das Wort verkündigen. Aber das ist nicht damit gemeint, dass wir alle so werden, wenn es heißt, er soll so leben wie Jesus. Wenn wir uns die ersten Christen anschauen, schauen, wie sie das verstanden haben, dann sehen wir, dass die ersten Christen zum Beispiel gewaltlos gelebt haben. Sie haben in der Regel den Militärdienst abgelehnt. Wir sehen, dass sie ihre Entscheidung im Gebet vor Gott gebracht haben, dass sie versucht haben, sich immer für die Liebe zu entscheiden. Sogar in Situationen, in denen es vielleicht nicht ratsam oder angebracht gewesen ist, wie beispielsweise während einer Seuche, als sie sich um Kranke gekümmert haben, obwohl sie selber wussten, dass sie sich damit schaden. Oder ihre Gastfreundschaft, wie die Christen in Jerusalem, alle, die nach Jerusalem gekommen sind und gesagt haben, hey, krass, hier ist der Messias gewesen, hier gibt's eine Gemeinde, die dem Messias folgt und die da geblieben sind, wie sie sich umeinander gekümmert haben, ihre Äcker verkauft haben. Das ist der Geist von Jesus. Das heißt, so zu leben, wie er gelebt hat. Wie Jesus leben zu wollen, heißt, sich selbst zu fragen, was würde jetzt Jesus in meiner Situation tun? Was würde Jesus tun? Fragst du dich diese Frage manchmal? Ich hoffe, du denkst da viel drüber nach. Was würde Jesus tun, wenn er jetzt in dieser Situation wäre wie ich? Nicht immer finden wir die Bibelstelle, die das genau beschreibt, was die Antwort ist. Aber wenn wir darüber beten, macht es Gott in unserem Herzen klar. So ist es, wie ich es erfahre. Genau, drittens. Jünger zu sein heißt auch, Entbehrungen für Jesus auf sich zu nehmen. Matthäus 10, ich lese mal 34 und 35 und 38 und 39. Da sagt Jesus was Komisches. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und dann ab Vers 38. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Zumindest einen zentralen Aspekt davon. Sami hat letzte Woche gepredigt und hat ein paar gute Punkte darüber gemacht, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und was nicht. Sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt nicht einfach, alles zu geben und zu rennen, bis man ausbrennt und dann halbtot umfällt. Es heißt auch nicht, immer schön fein auf sein Limit zu hören und sich bloß nicht zu verausgaben, weil man nur bis zu seinen Grenzen geht und bloß keinen Schritt zu viel, damit man sich nicht verausgabt. Es heißt auch nicht, zu rennen und dann sich auszuruhen und dann wieder zu rennen und dann wieder sich auszuruhen. Ich glaube, das Fazit ist, es heißt, auf den Geist zu hören und dem zu folgen, wo der Geist uns hinführt. Auf den Geist zu hören. Gott sagt, er bereitet die Taten für uns vor. Und ich habe den Eindruck bei mir, dass ich das tatsächlich oft verpasse, weil ich dann nicht auf den Geist höre. Beziehungsweise, weil ich den Geist nicht explizit danach frage. Oder weil ich nicht explizit frage, was würde Jesus jetzt in meiner Situation tun? Gott spricht zu unserem Herzen. Das ist eine ganz wichtige Verbindung, die wir haben. Und die Bibel sagt uns, wir sollen den Geist nicht dämpfen. Diese Verbindung, dass Gott uns sagt, diese Tat habe ich für dich vorbereitet. Die dürfen wir nicht verlieren, weil wir nicht mehr zuhören. Und manchmal wird uns das dazu bringen, dass wir weit über unsere Grenzen hinausgehen, weil das die Taten sind, die Gott für uns vorbereitet hat. Und Amen, wir werden Gott damit verherrlichen. Und manchmal wird es was ganz anderes sein. Was Gott für uns vorbereitet hat, das werden wir Schritt für Schritt und Stück für Stück sehen. Aber nur, wenn wir uns diese Fähigkeit auf unser Herz zu hören bewahren. Genau. Jünger zu sein heißt auch, Entbehrungen für Jesus auf sich zu nehmen, hatte ich gesagt. Der Schlüssel ist, höre auf den Geist und folge dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Viertens, jetzt habe ich noch ein paar weitere Punkte zum Thema Jüngerschaft. Und ihr merkt schon, also das Thema an sich, das ist so breit. Da gibt es so viel zu reden, es hat so viele verschiedene Facetten. Und ich stehe hier vorne und muss an die Kinderklasse denken, die es nicht schätzen würden, wenn ich hier eine Stunde lang predige. Noch ein paar Dinge zum Thema Jüngerschaft, einfach als kurze Punkte, auch wenn ich da nicht allzu tief gehen kann. Jesus zu lieben, Jüngerschaft, ja. Jesus zu lieben heißt es, andere Menschen zu lieben. Seit ich Kinder habe, kann ich es so gut verstehen, ja, warum es Gott so wichtig ist, dass wir uns lieben. Der zu deiner Linken oder zu deiner Rechten sitzt, vielleicht kennst du den gar nicht so sehr und vielleicht ist er dir von seinem Naturell her auch irgendwie nicht so sympathisch oder was auch immer und du fühlst dich eher nicht so zu ihm hingezogen und denkst so, naja, es gibt jemanden anders, mit dem verstehe ich mich besser und ich konzentriere mich doch auf diese Beziehung. Aber wenn du Kinder hast und die streiten sich, wie sehr tut es deinem Herz weh. Das ist das, was mir am meisten weh tut in der Familie, ist, wenn meine Kinder sich streiten. Das ist viel schlimmer, als wenn sie frech zu mir sind oder sonst irgendwas. Oder als wenn sie irgendwie schlechte Noten nach Hause bringen oder, keine Ahnung, irgendwas kaputt machen. Aber wenn sich meine Kinder streiten, das tut mir viel mehr weh im Herz, als es ihnen weh tut. Und das ist Gott. Und so sieht Gott uns. Und für dich mag der neben dir sitzt, vielleicht jemand sein, den du nicht so gut kennst. Ja? Und den du vielleicht nicht so total sympathisch findest vom Naturell her. Aber Gott, für ihn seid ihr beide eure Kinder. Und es ist ihm so wichtig, dass ihr euch wirklich liebt von ganzem Herzen. Jesus zu lieben, heißt auch andere Menschen zu lieben. Und die Stelle ist natürlich Johannes 13, Vers 34 und 35, wo Jesus von seinem Gebot redet, das er uns gibt. Und dieses Gebot heißt, liebt einander. Und dann sagt er, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wenn ihr einander nicht liebt, also wir sind zumindest nicht als Jünger erkennbar. Daran erkennt man, ob ihr Jünger seid, an eurer Liebe zueinander. Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Jünger sind in Gemeinschaft. Das ist die Stelle, wo es heißt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermutigen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wie viel Erfahrung brauchst du, damit du geistlichen Austausch mit Geschwistern nicht mehr nötig hast? Wie viele geistliche Erfahrungen, wie viele geistliche Reife brauchst du, damit du den Austausch mit deinen Geschwistern nicht mehr nötig hast? Jeder, der sie hat, diese geistliche Erfahrung, diese Reife, wird sagen, das geht gar nicht ohne einander. Wir haben es ja schon gehört. Wir haben es ja gesehen in der Bibel. Die Jünger, die Schüler waren ständig im Austausch miteinander und mit Jesus. Sie haben ständig voneinander gelernt und haben von Jesus gelernt. Und Jesus spricht durch uns zu anderen Menschen. Gott spricht zu uns durch andere Menschen. Wie kannst du Schüler sein, wenn du dich absonderst von den anderen Schülern und dein eigenes Ding durchziehst? Wenn du dich auf die Schrift stürzt, dich in dein Kämmerlein einschließt und Tag und Nacht studierst und dein Wissen daraus ziehst, aber nicht im Umgang mit deinen Geschwistern an deinem Charakter arbeitest, dann kannst du vielleicht den Eindruck haben, dass du ohne andere Menschen auskommst, aber es ist wirklich ein Trugschluss. Jesus war ein Mensch der Beziehung. Jeder seiner Jünger war immer in Gemeinschaft miteinander verbunden. Und wir sollen uns zu guten Taten gegenseitig anreizen. Wir sollen uns ermahnen und wir sollen die Versammlungen nicht versäumen, wie die Bibelstelle sagt. Jünger sein heißt also, die Gemeinschaft, die geistliche Gemeinschaft suchen. Fazit. Wir haben ein bisschen geguckt, was es bedeutet hat für die ersten Christen, Jünger zu sein, Nachfolger zu sein. Und so auch wir. Du bist vollwertig, vollständig, bevollmächtigt. Du trägst deine Verantwortung. Du bist ein Jünger, du bist ein Nachfolger. Da sind wir alle gleich. Da unterscheiden wir uns nicht. Dazu sind wir aufgerufen, dazu sind wir ermächtigt, dazu sind wir berufen von Gott. Und wir kommen nun zum Abendmahl und ich möchte dazu Bibelstelle aus 1. Petrus 2, Verse 21 bis 25 vorlesen, die nämlich meines Erachtens das Abendmahl und das Thema Nachfolge schön miteinander verknüpft. Im 1. Petrus 2, 21 bis 25, da heißt es, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem am Hain stellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe und ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und dem Bischof eurer Seelen. Er ist der Hirte, er ist der Bischof. Und wir durften umkehren und zu ihm kommen. Warum feiern wir jede Woche das Abendmahl? Jesus hat es eingesetzt und hat uns aufgetragen, tut das regelmäßig. Zu meinem Gedenken, hat er gesagt. Warum? Und ich glaube, ein Punkt dafür, ein ganz zentraler und wichtiger Punkt ist, damit wir in der Lage sind, zu geben, aufgrund dessen, was wir erhalten haben. Ich glaube, wir sollen zu ihm aufschauen. Wir sollen sehen, was er getan hat, damit wir in der Lage sind, in seine Fußstapfen zu treten und ihm nachzufolgen. Und das Beispiel, was er gewählt hat, wie wir ihm nachfolgen, war nicht das Beispiel, wo er im Tempel steht und mit den Pharisäern spricht und sie platt macht, ja, theologisch. Sondern das Beispiel, auf das wir immer wieder schauen sollen, um uns an ihn zu erinnern. Und wie wir ihm nachfolgen, ist das Beispiel, wie er am Kreuz hängt. Der Moment, in dem er wirklich alles für uns gegeben hat, damit wir befreit sein können. Und das soll uns bewegen. Und das soll uns motivieren. Und das soll uns unser Vorbild sein für Nachfolge. Und deshalb glaube ich, ist das Abendmahl auch dafür da, dass wir ihn anschauen und uns reflektieren und uns fragen, wie können wir sein wie er? Lasst uns für das Abendmahl beten. Großer Gott, ich danke dir für diese 19,5 Jahre, die ich mit dir wandeln durfte seit meiner Taufe. Und du hast, das ist so ein großes Geschenk von dir, es ist so überhaupt nicht selbstverständlich, dass du dir Gedanken machst und einen Plan für uns hast, einen Plan zum Guten, dem wir folgen dürfen. Dass du uns so viel Verantwortung für das geistliche Wohl anderer Menschen in die Hand legst. Dass du uns ermächtigst und dass du uns aussendest. Ich danke dir für diese 19,5 Jahre, in denen du einfach mich immer hast fühlen lassen, dass du an meiner Seite bist. Und ich danke dir dafür, dass du darüber hinweggesehen hast, wer ich war und darüber hinwegsiehst, wer ich immer noch bin. Über meine dunklen und über meine schlechten Seiten hinwegsiehst und mir versprochen hast, dass du es mit dem Blut von Jesus reinwäschst und dich und mich vor dir makellos hinstellst auf diese Art und Weise, sodass ich befreit bin, dir zu folgen, dass ich befreit bin, mein Leben für dich hinzugeben und dich in das Zentrum meines Lebens zu stellen. Und ich danke dir, dass es sich so sehr lohnt, dich ins Zentrum des Lebens zu stellen und sich selber zurückzustellen, dass es sich so lohnt im Leben, dass du so viel schenkst dadurch, obwohl, ja, du versprichst es auch, aber das ist überhaupt nicht der Punkt, dass du uns dann was schenkst. Trotzdem fühle ich mich so reich beschenkt von dir, immer dann, wenn ich dich ins Zentrum stelle und wenn ich mich an den Rand stelle. Und ich bete dafür, dass du uns hilfst, würdige Nachfolger zu sein, dass du uns hilfst, dass wir Schüler bleiben, bis ins hohe Alter, bis zu unserem letzten Atemzug, immer daran interessiert sind, mehr so zu werden wie Jesus und ihm nachzufolgen, dass wir das nie verlieren. Und ja, bitte begleite uns bis zum Ende auf diesem Weg. In diesem Namen. Amen.